Deutschlandfunk Kultur Weltzeit.
Niemand kann uns dazu zwingen, den Weg einzuschlagen, den China für uns vorsieht. Denn Chinas Weg hat weder etwas mit dem freien und demokratischen Leben in Taiwan zu tun, noch mit der Souveränität von 23 Millionen Menschen.
Das hat Taiwans Präsidentin Tsai Ing-wen im vergangenen Jahr gesagt, beim Nationalfeiertag. Und sie spricht damit vermutlich dem Großteil der Bevölkerung Taiwans aus dem Herzen, die ja ihre Eigenständigkeit und Demokratie weiterleben will. Die Kommunistische Partei Chinas, die will das nicht, die will das ändern. Sie betrachtet Taiwan als Teil der Volksrepublik, droht regelmäßig auch militärisch mit Kampffliegern, Raketen und Drohnen. Die ersten Opfer eines solchen Überfalls wären vermutlich die taiwanischen Inselgruppen direkt vor dem chinesischen Festland. Die sind teilweise in Sichtweite. Aber dort geben sich viele Menschen betont gelassen. Auch weil sie politisch nicht Tsai Ing-wen unterstützen, sondern die Kuomintang, die jahrelang Taiwan regierte, mit einer China-freundlichen Politik und vor 100 Jahren auch noch China regierte. Hallo, ich bin André Zanto und um die engen und widersprüchlichen Verbindungen zwischen China und Taiwan besser zu verstehen, lohnt sich auf jeden Fall ein Besuch auf den Mazu-Inseln. Da waren früher zehntausende Soldaten stationiert, heute ist es erstaunlich entspannt, hat Katrin Erdmann für die Weltzeit beobachtet und erstmal mehrere Lacher geerntet, als sie Chinas zunehmende Militärmanöver angesprochen hat.
Diese Woman.
Egal, welche Manöver die Kommunisten jetzt machen, welche Raketen sie auch auf uns abfeuern, das lässt uns alles total kalt. Wir sind kein bisschen nervös.
Entspannt sitzt Zhang Zhengyu mit seinen beiden Freunden in dem beschaulichen Dorf Jinja auf der Hauptinsel, der taiwanischen Mazu-Inselgruppe. Mit seinen schön sanierten Steinhäusern, dem feinen Sandstrand, den verwinkelten Gassen und der leichten Anhöhe lädt das Dorf zum Verweilen ein. Die Mazu-Inseln liegen nur etwa 20 Kilometer vor der chinesischen Provinz Fujian. Taiwan hingegen ist rund 150 Kilometer weit weg. Zhang ist Kommissar. Er sagt, viel größer seien die Sorgen zum Beispiel 1996 gewesen. Damals wurden in Taiwan die ersten demokratischen Wahlen nach der Militärdiktatur abgehalten. Die Menschen flohen mit Sack und Pack von den Inseln. Heute jedoch spielen auf dem Basketballfeld direkt daneben Jugendliche, hören Musik. Man habe schon so viel erlebt, sagt der 62-Jährige, der das Gespräch schnell dominiert und immer wieder gestenreich seinen Worten Nachdruck verleiht.
Wir auf Mazu sind entspannt und das gilt für das ganze Land. Während der Manöver ist das normale Leben weitergegangen. Die ganzen Nachtmärkte waren offen, die Leute sind ins Kino gegangen.
Natürlich könne man einen Angriff Chinas auf Taiwan nicht ganz ausschließen. Aber die Volksrepublik habe dafür drei Voraussetzungen herausgegeben. Eine Unabhängigkeitserklärung Taiwans, ein Bürgerkrieg auf der Insel oder wenn es eine ausländische Einmischung durch die USA oder Japan geben würde. Das Problem ist aus seiner Sicht, dass die amtierende Präsidentin Tsai Ing-wen versuche, das Taiwan-Problem zu internationalisieren. Und das sei eine rote Linie für China. Dann steht Kommissar Zhang auf, zieht sein T-Shirt hoch und zeigt auf seinen Bauchnabel.
Von der Identität und den Familienbanden her fühlen wir uns stark zur chinesischen Kultur zugehörig. Das ist wie eine Nabelschnur, die man irgendwie nicht abschneiden kann.
Aber wenn es um die Werte geht, also um Demokratie und Freiheit, da identifizieren wir uns mit Taiwan. Die anderen beiden, alle im selben Alter, nicken heftig. Der Besuch der Sprecherin des US-Repräsentantenhauses Nancy Pelosi Anfang August in Taiwan sei nicht gut für die Beziehungen zu China gewesen. Allerdings finden Zhang und seine Freunde auch:
Ich verstehe dennoch, warum die Regierung sie willkommen geheißen hat. Sie will für Taiwan einen stärkeren internationalen Status erkämpfen. Ich bin nun mal Kuomintang-Anhänger und deshalb denke ich, wir können uns durchaus an die USA anlehnen, aber wir dürfen dabei nicht die Beziehungen zu China kappen. Man muss gucken, dass wir zu beiden Seiten gute Beziehungen haben. China ist unser Nachbar, das ist ein riesiger Markt und Taiwan ist wirtschaftlich abhängig.
Für die USA, da sind sich die drei Männer einig, sei Taiwan eine Schachfigur im Streit mit China. Man müsse sich nur anschauen, was in Afghanistan und jetzt in der Ukraine passiere. Sie würden immer nur Waffen schicken, mehr nicht.
Egal wie stark wir unseren Verteidigungshaushalt erhöhen, wir können nicht mit den Chinesen in einen Rüstungswettlauf gehen.
Wie sich die Situation mit dem großen Nachbarland weiterentwickeln werde, hänge auch von der innenpolitischen Lage Chinas ab, meint Tang Li, der von den Mazo-Inseln stammt, aber inzwischen in Taipeh lebt.
China hat innenpolitisch sehr viele Probleme, unter anderem wegen des überschuldeten Immobiliensektors. Der Westen klagt sie an wegen ihrer Menschenrechtspolitik. Und es ist ja bekannt, dass sie versuchen, vor dem Parteitag von diesen Problemen abzulenken.
Der Parteikongress im Oktober, auf dem sich Chinas Präsident Xi Jinping eine dritte Amtszeit sichern will. Für ihn ist Taiwan ein untrennbarer Teil der Volksrepublik und soll über kurz oder lang angegliedert werden, obwohl es nie Teil davon war. Seinem Ziel hat Xi zuletzt durch massive Manöver versucht, Nachdruck zu verleihen. Seit dem Pelosi-Besuch fliegen nicht nur Kampfflugzeuge und Raketen der Volksbefreiungsarmee rund um Taiwan. Mehrfach haben sie nach taiwanischen und japanischen Angaben unter anderem auch die als inoffizielle Grenze geltende Mittellinie überflogen. Hinzu kamen Aufklärungsdrohnen, auch über die Mazo-Inseln. Ein Foto zeigte kürzlich, wie taiwanische Soldaten eine solche entdecken, hilflos in die Luft gucken und nichts unternehmen. Die Regierung von Tsai Ing-wen war blamiert. Anfang September sah sich Premier Xu Zheng-chang zum Handeln genötigt.
China lässt Drohnen in unser Land fliegen und filmt sogar Videos, die dann für interne Propaganda verwendet werden. Wir haben wiederholt gewarnt und wiederholt darum gebeten, nicht einzumarschieren und einzudringen. Und das taiwanische Volk empfindet auch Unmut über diese Aktionen.
Erstmals hatte Taiwan nicht nur zugeschaut, das GPS der Drohnen versucht zu stören, sondern über den benachbarten Jinmen-Inseln eine vom Himmel geholt.
Diesmal sah sich die nationale Armee gezwungen, die betreffende Drohne in einer Verteidigungsaktion abzuschießen, nachdem Warnungen und Aufforderungen, dies zu unterlassen, ignoriert worden waren. Dies war angemessen, nachdem man geduldig war und wiederholt gewarnt hatte. Ich vertraue darauf, dass das taiwanische Volk und alle demokratischen Länder in der ganzen Welt dies für angemessen halten werden.
Auf den Mazo-Inseln haben die Bewohner davon nur aus den Nachrichten gehört. Dass sich eine Mehrheit der rund 13.000 hier lebenden Menschen kulturell näher zu China als zu Taiwan hingezogen fühlt, hat eine lange Tradition. Mazo waren früher Garnisonsinseln mit 50.000 Soldaten. Das Kriegsrecht wurde dort erst 1992 und damit 5 Jahre später als in Taiwan abgeschafft. Und anders als Taiwan war es nie japanische Kolonie. Die militärische Vergangenheit ist noch heute an vielen Stellen sichtbar. Beeindruckendes Zeugnis und längst eine Touristenattraktion ist der Beihai-Tunnel, der Anfang der 1970er Jahre in einen Granitfelsen gehauen wurde und mit seinen 18 Metern Höhe und 640 Metern Länge sogar Schiffe in seinem Bauch verstecken konnte. Heute kann man im Halbdunkel durch den Tunnel laufen. An anderen Stellen der Hauptinsel rotten verlassene Kasernen vor sich hin. Wer von Taiwan aus auf die Mazos fahren will, kann dies unter anderem per Schnellboot. Eine ruckelige, 3-stündige Fahrt, einmal quer durch die Taiwanstraße. Kurz nach einem Taifun ist das Meer aufgewühlt. Man soll sitzen bleiben. Nach einer halben Stunde übergeben sich die ersten Passagiere. Das Schnellboot fährt erst seit April und ist eines von 2 Schiffen Chiang Kai-Shek. Der Unternehmer hat sein Büro in einem schlichten weißen Container, fußläufig vom Hafen. Er empfängt in Sportkleidung und bereitet erstmal einen Tee zu. Immer wieder schüttet er heißes Wasser, das direkt aus einer Leitung unter dem Schreibtisch kommt, über die Kännchen und das Tablett. Chen hat das Monopol auf den Schiffsverkehr zwischen Taiwan und den Mazu-Inseln, so wie vorher auch nach China, das ja nur einen Katzensprung weit entfernt ist. Die Verbindungen aufs Festland sind jedoch wegen der Pandemie seit mehr als 2 Jahren ausgesetzt.
Als die Verbindung weggefallen ist, war das natürlich ein großer Schlag für uns. Die Touristen sind weggeblieben und dadurch haben viele Leute ihren Job verloren. Das sind Reiseleiter, Busunternehmer, Hotels.
Man versuche das seitdem mit taiwanischen Touristen auszugleichen. Aber das gelänge noch nicht ganz, sagt er. Die finanziellen Einbußen sind jedoch nur das eine. Es geht auch um menschliche Schicksale, denn zwischen den Inselbewohnern und den Festlandchinesen bestehen enge Verbindungen. Eine Mehrheit hat dort familiäre Wurzeln. Viele Taiwaner besitzen Immobilien in der gegenüberliegenden chinesischen Provinz. Zudem sind auf Mazu rund 200 Chinesinnen mit Taiwanern verheiratet. Auch Chen.
Das ist ein Riesenproblem. Die Frauen sind ja in der Regel auch für die Eltern verantwortlich und müssen dann auf dem Festland die Krankenpflege übernehmen. Deshalb hoffen wir, dass die Verbindungen bald wieder aufgenommen werden.
Denn wer jetzt aufs Festland oder von dort nach Mazu will, muss umständlich reisen und überall noch immer in Quarantäne. Chen findet, man sollte China nicht unnötig provozieren, das bringe nichts und schließlich sei man doch eine Familie. Ja, Ting hat alle Hände voll zu tun. In der Fußgängerzone in einem anderen Dorf sind fast überall die Fensterläden heruntergelassen. Aber bei ihr brummt es. Sie schneidet, färbt, wäscht und föhnt alle Kunden ganz allein, weil sie einfach keine neuen Mitarbeiter findet. Aufs Festland ist sie früher immer schnell mal rüber und hat dort ein paar Tage Urlaub gemacht. Dass die Verbindung gekappt wurde, ärgert sie.
Das ist schade. Wir haben ja nicht so viel Urlaub und Taiwan ist weit weg. Nach China kann man in einem Tag hin und zurück.
Die jüngsten Militärmanöver interessieren sie nicht. Ihr Leben gehe normal weiter, so die 44-Jährige.
Ich mache mir keine Sorgen.
Ja, Ting findet gute Beziehungen zu den USA wichtig. Allerdings meint auch sie, solche hochrangigen Besucher wie Nancy Pelosi müssen nicht sein. Ob die USA Taiwan im Falle einer Eskalation direkt beispringen würden? Die Friseurin ist skeptisch.
Ich glaube nicht, dass sie uns helfen würden. Sie wollen uns einfach nur Waffen verkaufen.
Auf der Bank in dem beschaulichen Dorf Jinja reden Kommissar Zhang und seine zwei Freunde inzwischen über die bevorstehenden Kommunalwahlen im November in Taiwan. Während in Taipei die Demokratische Fortschrittspartei von Tsai Ing-wen das Ruder fest in der Hand hat, sieht es auf den Mazu-Inseln völlig anders aus. Hier regiert seit Jahrzehnten die eher China-freundliche Opposition, die Kuomintang oder kurz KMT.
Die Leute sind hier politisch gesehen sehr konservativ. Man kann sagen, das ist hier mehr so etwas wie Clan als Parteipolitik. Meiner Meinung nach hat die Regierungspartei hier wenig Chancen.
Seine beiden Freunde nicken schweigend. Allerdings, auch da sind sich die drei einig, treffe das vor allem auf die Menschen ihres Alters zu.
Die jungen Leute denken anders als wir. Meine Kinder denken auch anders als ich. Unsere Generation, selbst wenn du uns ins Feuer geworfen hättest, hätte immer noch die Kuomintang gewählt.
Sein Sohn hingegen, der in Taipei lebt, würde die Demokraten wählen. Auf den Mazu-Inseln war das bisher nicht möglich, auch deshalb, weil es keine Kandidaten gab. Die Demokraten in Taipei schienen die Inseln direkt vor China irgendwie abgeschrieben oder vergessen zu haben, könnte man meinen. Doch das ändert sich jetzt. Seit 2 Jahren gibt es erstmals ein Parteibüro der DPP. Li Wen und sein Parteifreund Li Che-yu haben sich einen gelben Ballon in Fischform um die Hüften geschnallt. So sind die beiden schon von weitem gut zu erkennen, weil der Ballon mit dem großen Gelbfisch natürlich über ihren Köpfen schwebt. Gemeinsam haben sie Ende August öffentlichkeitswirksam die Hauptinsel zu Fuß umrundet und natürlich auf der 20 Kilometer langen Strecke jede Menge Flyer verteilt und sind mit den Menschen ins Gespräch gekommen. Der einheimische Fisch über ihren Köpfen soll nicht nur Identität schaffen.
Diese lokalen Fische sind bekannt für ihre lauten Geräusche. Sie wissen also, auf sich aufmerksam zu machen. Und das ist genau das, was wir auch versuchen und wie wir die Interessen der Menschen von Mazu vertreten wollen.
Für die Inseln haben Li und seine Mitstreiter eine eigene grüne Flagge kreiert.
Die Flagge der Demokratischen Fortschrittspartei zeigt normalerweise die Umrisse Taiwans. Für die Mazu-Inseln haben wir eine lokale Version entworfen. Die stellt die Inseln hier in den Mittelpunkt. Wir hoffen, dass dies die Identität und die Identifikation stärkt.
Li Wen stammt zwar nicht aus Mazu, hat die Inseln aber irgendwie in sein Herz geschlossen und durchaus Chancen, bei den Kommunalwahlen im Herbst landesweit bekannt zu werden. Der 33-Jährige kandidiert als Kreisvorsteher und schickt sich an, die KMT vom Thron zu stoßen oder ihn zumindest zum Wackeln zu bringen. Es wäre eine Sensation. Für Lee stehen die Zeichen auf Veränderung.
2020 zum Beispiel hat Präsidentin Tsai hier 20% der Stimmen erhalten. Und jetzt nominieren wir erstmals Kandidaten auf der Kommunalebene. Aufregend ist das.
Der 33-Jährige, ein ehemaliger Journalist, hat inzwischen ein Team von 9 Mitstreitern, allerdings nur Männer. Er ist optimistisch, auch weil derzeit einige Korruptionsverfahren gegen Lokalpolitiker anhängig seien, sodass manch langjährige Wähler der KMT darüber nachdenken würden, dieses Mal bei den Demokraten das Kreuzchen zu machen. Lee will nicht spalten, sondern versöhnen. Für ihn ist es kein Widerspruch, auf die Herkunft aus der chinesischen Provinz oder die chinesische Kultur stolz zu sein und sich gleichzeitig gegen die kommunistische Regierung in China zu positionieren.
Was ich durch den Austausch mit den jüngeren Leuten hier begriffen habe, ist, dass sie die Familienbande oder die Freundschaften mit den Menschen vom Festland schätzen. Das bedeutet aber nicht, dass die autoritäre Politik der Regierung dort unterstützt wird.
Das seien auch nicht die Themen, die die Menschen wirklich interessieren, sagt Li Wen. Für ihn gehe es vielmehr darum, noch mehr junge Menschen auf die Inseln zurückzuholen, für sie bezahlbaren Wohnraum und attraktive Arbeitsplätze zu schaffen. Dass Potenzial da ist und sich etwas bewegt, kann man bereits sehen. Die Mazu-Inseln verzeichnen die höchste Geburtenrate Taiwans.
Es tut sich also etwas auf den Mazu-Inseln, kurz vor der Küste Chinas, etwas nördlich gelegen von Taiwans Hauptinsel. Und wir wollen noch weitersprechen mit der gehörten Katrin Erdmann, denn sie hat es schon angedeutet, es gab diesen Abschuss einer chinesischen Drohne auf einer anderen Inselgruppe Taiwans weiter südlich, und zwar Jinmen. Die ist sogar noch dichter dran am chinesischen Festland. Frau Erdmann, was ist darüber bekannt bisher?
Also das ist ja schon häufiger vorgekommen. Letztlich war die Regierung von Tsai Ing-wen da in einer schwierigen Situation. Also man wollte nicht eskalieren, aber andererseits fragte sich natürlich auch das Volk, ja, warum lassen wir uns das gefallen? Denn es war auch ein Video aufgetaucht, in dem gar nichts passiert war. Also die Soldaten da hilflos geschaut hatten. Und die Drohnen sollen ja Bilder zur Verteidigung oder Aufstellung des taiwanischen Militärs liefern, im Falle einer Einnahme der Insel, ne, so sie dann irgendwann mal kommen sollte. Die Volksbefreiungsarmee versucht, so der Vorwurf, nicht nur Taiwans, durch diverse Aktionen sozusagen ein New Normal, also ein neues Normal, würde man jetzt auf Deutsch sagen, zu schaffen. Also, dass die militärischen Aktionen der Volksbefreiungsarmee und die Provokationen dann sozusagen zur Gewohnheit werden. Und dazu gehören eben auch diese Drohnen.
Gleichzeitig gibt es auch immer wieder chinesische Kampfflugzeuge, die fast täglich in Taiwans Luftverteidigungszone rund um die Insel hineinfliegen. Was löst das dann aus in Taiwan?
Ja, diese Frage habe ich natürlich gerade bei meiner Reise immer wieder den Menschen gestellt. Und tatsächlich habe ich immer mit Nachdruck, ja, wir in Deutschland, wir fragen uns immer und ich werde das ganz oft gefragt. Ja, und dann sagen die immer, sie lachen oder sie sagen, ja, interessiert uns eigentlich nicht besonders. Manch ein Kommentator, politischer Kommentator, meint aber auch, die Taiwaner sind vielleicht auch ein bisschen zu gelassen. Andererseits kann man auch sagen, dass die Manöver natürlich dazu beitragen, dass mehr demokratische Länder sich deutlich hinter Taiwan positioniert haben. Also, und das sieht man auch unter der taiwanischen Bevölkerung so, dass das vielleicht auch positiv sein könnte. Denn dass sich jetzt erstmals auch deutsche Kampfflieger, jetzt mal, wenn wir in unser eigenes Land gucken, an einer gemeinsamen Aktion im Indopazifik beteiligt haben, das ist ja auch ein Signal.
Jetzt gibt es aber nicht nur diese Kampfflugzeuge, die da nah an die Hauptinsel von Taiwan heranfliegen, sondern es gibt ja auch noch andere Kriegstaktiken. Das wird in Taiwan auch Chinas Grauzonen-Kriegstaktik genannt. Was ist damit gemeint?
Ja, diese Grauzonentaktik oder diesen Begriff, den gibt es eigentlich schon seit vielen Jahren. Man kann das so als eine Art Zermürbungstaktik betrachten. Also, dass man durch bestimmte Aktionen eine Regierung unter Druck setzt. Also, so dass es dann vielleicht zum Zwischenfall kommt und dann man dem anderen die Schuld in die Schuhe schieben kann. Also ganz grob kann man sagen, dass das nicht militärische Aktionen sind. Zum Beispiel wird eben auch mit Falschmeldungen gearbeitet. Also da habe ich mich zum Beispiel auch gerade in Taipei mit Experten dazu ausgetauscht. Also Es kursierte zum Beispiel in den sozialen Medien ein Bild eines chinesischen Kriegsschiffes. Angeblich sollte das vor Taiwans Küste gekreuzt sein. Das wurde dann in den sozialen Medien verbreitet und auch von einer Nachrichtenagentur, einer großen, aufgegriffen und damit sozusagen auch legitimiert, obwohl das eine Falschnachricht war. Und natürlich musste das die taiwanische Regierung wieder einfangen. Das ist aber gar nicht so einfach. Also es geht da immer dann in der Konsequenz natürlich darum, für Taiwan die Balance zu halten, also einmal Stärke zu zeigen und die Provokationen abperlen zu lassen. Wenn man noch mal kurz auf diesen Begriff Grauzonentaktik zurückkommt, also dieser Begriff kommt daher, weil sich irgendwo immer so zwischen Krieg und Frieden bewegt. Also wie man jetzt ja sehen kann, ist ja China mit seinen Provokationen sozusagen an verschiedenen Stellen aktiv. Also einmal militärisch, dann eben durch diese Falschmeldung, aber natürlich auch durch massive Hackerangriffe.
Mhm. Wie reagiert jetzt die taiwanische Regierung darauf? Da würde man sich ja hier denken, dass dann das Militär entsprechend hochgerüstet werden muss, um eben einem möglichen Angriff von Chinas Armee entgegentreten zu können. Ist das der Fall?
Das ist auf jeden Fall der Fall. Also es ist so, dass das Verteidigungsbudget ja nochmals erhöht wurde und zwar deutlich. Und ja, man weiß zwar, dass man gegen China nicht ankommt, also das versucht man auch gar nicht, aber man setzt ja da auf die sogenannte asymmetrische Kriegsführung oder auch Stachelschwein-Taktik. Also dass man sozusagen kleine, wendige Waffen hat und versucht dann eben einem möglichen Gegner einen Angriff so teuer und so schwierig wie möglich zu machen.
Und welche Rolle spielen die USA für Taiwan? Die haben ja auch Soldaten, liest man, auf der Insel stationiert. Wie würden Sie das sagen?
Also ich würde, ja, ist immer so, Soldaten richtig stationiert, muss man ein bisschen mit Vorsicht genießen. Also das sind jetzt nicht besonders viele und das sind in erster Linie Ausbilder für die ganzen Waffen, die die USA an Taiwan verkauft haben. Das leuchtet einem ja auch ein, ne? Also man kann Waffen liefern, aber man muss ja auch wissen, wie man die bedient, ne? Und wie man sie vielleicht auch wieder repariert, wenn mal was kaputt geht. So, und das ist eigentlich die Aufgabe dieser Elitetruppen, Marines zum Beispiel, die da wohl auch sein sollen, auf Taiwan. Das ist auch vor einigen Jahren schon auch bestätigt worden. Die USA, ganz allgemein gesagt, sind natürlich die Schutzmacht Taiwans und gerade hat der sogenannte Taiwan Policy Act auch eine weitere Hürde in den USA genommen und der sieht eigentlich noch eine engere Zusammenarbeit zwischen den beiden Staaten vor. Aber es ist sozusagen die Aufrüstung, die eine Sache. Andererseits ist auch ein wichtiger Faktor die Halbleiterindustrie. Also Taiwan ist ja da führend und wird auch Werke in den USA eröffnen. Also das ist so ein bisschen, ich würde jetzt nicht sagen geben und nehmen, aber so ganz entfernt ist das auch nicht.
Hat denn das Thema Militär in der taiwanischen Gesellschaft in den vergangenen Monaten jetzt seit dem Krieg in der Ukraine an Bedeutung gewonnen? Welchen Eindruck haben Sie da durch Ihre Gespräche in Taiwan erhalten?
Also ich habe da, als ich dort jetzt war, mit einem ehemaligen Luftwaffengeneral gesprochen, weil ich nämlich gelesen hatte, dass es an Piloten mangeln würde in den nächsten Jahren. Und der hat das also vehement zurückgewiesen, hat gesagt, nein, also neben Filmen, und aufgepasst, das ist kein Witz, wie Top Gun mit Tom Cruise, hätten auch die jüngsten militärischen Provokationen Chinas zu einer verstärkten Nachfrage geführt, also bei den Piloten. Schon als der Ukraine-Krieg begonnen hat, da gab es einen Anbieter von Trainings mit Luftgewehr, der eine deutliche Nachfrage verzeichnet hat. Also offenbar sind sie zwar gelassen, die Taiwanerinnen und Taiwaner, aber es gibt dann doch viele, die auch vorbereitet sein wollen für einen eventuellen Fall.
Katrin Erdmann, vielen Dank.
Sehr gern.
Vier neue Folgen vom Weltzeit-Podcast gibt es jede Woche. Wir freuen uns, wenn Sie dabei bleiben. Auch Weitersagen ist erlaubt für alle, die sich informieren wollen über das Ausland, was los ist um uns herum. Ich bin André Zanto, sag schon mal danke fürs Zuhören mit dem Verweis auf die übernächste Folge. Da schauen wir nach Italien. Da scheint es ja so, dass die Rechten, Rechtsextremen und Populisten in der Mehrheit sein könnten demnächst. Warum? Hören wir uns an.